Bevor wir mit der Folge starten, ein kurzer Disclaimer. Tristan sendet extra für euch aus seinem neuen Büro in Akihabara und konnte dort zum Zeitpunkt der Aufnahme auf noch keine stabile Internetverbindung zurückgreifen. Wir bitten deshalb, die etwas schlechtere Audioqualität zu entschuldigen. Und jetzt weiter mit der Folge. Hallo und willkommen zur 5. Ausgabe von Anime Hodo, eurem Behind-the-Scenes-Podcast der deutschen Anime- und Manga-Branche. Ich bin Justin, ihr kennt mich, ihr liebt mich. Nee, das weiß ich nicht, ich hoffe, ihr mögt mich aber. Und an meiner Seite ist mein Podcast-Partner in Crime. Ich glaube, so darf ich dich nennen, ne, Kevin?
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo zur inzwischen 5. Ausgabe, schon unser erstes kleines Jubiläum hier.
Juhu!
Und nach gerade mal 5 Ausgaben werfen wir unser Konzept heute schon völlig über Bord, denn heute geht's nicht darum, wie Japan in Deutschland repräsentiert wird, sondern es geht darum, wie Deutschland in Japan repräsentiert wird. Denn unser heutiger Gast ist der liebe Tristan, der vor einigen Jahren nach Japan ausgewandert ist und dort eine eigene Firma gegründet hat, um Content zu machen und Japan bzw. Cool Japan zu repräsentieren. Hi Tristan, erzähl uns doch was von dir.
Hi! Ja, freut mich sehr, bei eurem Podcast dabei zu sein. Ja, also mein Name ist Tristan, vielen Dank für die Vorstellung. Und ja, ich lebe jetzt seit 7 Jahren in Japan. Zeit vergeht. Und dadurch, dass ich jetzt schon so lange in Japan bin, bin jetzt auch seit 2 Jahren nicht mehr nach Deutschland zurückgekommen. Mein Deutsch lässt langsam ein bisschen nach. Sorry.
Nein, alles gut, alles gut. Wir verstehen dich ja trotzdem.
Genau. Aber zum Start musst du dich trotz allem der Frage stellen, der sich alle stellen müssen. Was verbindet dich denn persönlich mit Japan?
Japan, ja, also ich war schon als kleiner Junge schon sehr von Japan beeindruckt. Ich meine, es fing an, wie es bei vielen anfängt, erstmal Videospiele, Super Nintendo. Da habe ich dann gerne mal die klassischen Super Nintendo Games gezockt, Donkey Kong, ja, Mario. Und dann auch natürlich Anime. Ja, fing an mit, was war denn das allererste, was ich gesehen habe? Ja, Pokémon und Dragon Ball. Und alle möglichen Shonen-Anime, die ich mir damals reingezogen habe. Und dann aber auch natürlich, ich komme aus Düsseldorf ursprünglich. Und wie ihr vielleicht wisst, Düsseldorf ist eine der größten Gemeinden von japanischen Auswanderern nach Europa. Die zweitgrößte Gemeinde in Europa von Japanern. Und dort gibt es sehr viele japanische Läden und auch japanisches Essen. Da komme ich dann auch auf den Genuss vom japanischen Essen und japanischer Kultur, allen Aspekten der japanischen Kultur. Und ja, so kam meine Begeisterung zu Japan zustande, würde ich sagen.
Ja, und ich kann es absolut nachvollziehen, denn es gibt bisher keine Podcast-Folge, in der wir nicht japanisches Essen gelobt haben.
Ja.
Vielleicht als kleiner Hintergrundfakt, weißt du denn, warum ausgerechnet Düsseldorf so eine große Anlaufstelle für Japaner geworden ist?
Das ganz genau weiß ich das nicht, aber ich bin mir sicher, es ist schon seit über 100 Jahren so ein Bund gibt zwischen dem Rheinland und Japan oder einer bestimmten Region in Japan. Und es ist halt, der ganze Handel zwischen Deutschland und Japan lief von Düsseldorf aus, so wie ich das gehört habe. Also wahrscheinlich dann Handel damals mit Stahl und verschiedenen Produkten, die dann über Düsseldorf gehandelt wurden. Und das ist schon eine sehr lange Beziehung. Ich glaube schon, wurde auch letztens gefeiert, über 100 Jahre schon, der Freundschaftsbund zwischen Düsseldorf und Japan oder Tokio. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Nee, weil ich habe mich das echt nie gefragt, beziehungsweise ich habe es nie hinterfragt. Ich gehe unglaublich gerne nach Düsseldorf, aber wer sich für das Thema interessiert, kann das ja auch selbst recherchieren. Ich fand es einfach nur spannend, dass du das jetzt gerade so angesprochen hast.
Und das Interessante ist ja auch, dass viele Städte solche Verbindungen haben ins Ausland. Das weiß man gar nicht. Aber das ist halt echt spannend. In Deutschland gibt es auch sehr spannende Geschichten.
Ja, auf jeden Fall.
Interessant, ja.
So, könntest du denn einfach mal auch ein bisschen so über deinen Werdegang uns was erzählen? Was hast du gemacht? Hast du studiert? Hast du eine Ausbildung gemacht? Etc. Das würde mich schon interessieren.
Ja, natürlich. Also angefangen hat es ja in Düsseldorf. Da war ich auf einem Gymnasium, das auch angeboten hat, Japanisch zu lernen. Ab der 10. Klasse war das.
Traum.
Und dort hatte ich dann erstmal, das war extrem gut. Und 3 Jahre habe ich dann Japanisch für Anfänger gelernt. Bisschen Hiragana, Katakana, ganz einfaches Japanisch. Oh mein Gott, wenn ich mich da an die Zeit zurück erinnere, wo wir zum ersten Mal Japanisch gelernt haben und alle kamen in die Klasse und haben gesprochen wie Anime-Charaktere. Vielleicht, wie ihr wisst, like, zum Beispiel, ich meine, jemanden anzusprechen in Japanisch. Normalerweise müsste man dann den Namen sagen, plus Sensei oder plus San, aber dann, wenn Leute einfach nicht wissen, nicht Bescheid wissen, kommen die rein und sagen, hey, Teme, o genki desu ka? Oder Omae, genki desu ka? Was sehr unhöflich wäre, wenn man in Japan zu jemandem sagt. Und ja, das war ziemlich cool, die ersten Jahre mit der japanischen Sprache. Das ist jetzt auch schon 13 Jahre her, dass ich dann angefangen habe, Japanisch zu lernen. Und dort hatte ich dann die Möglichkeit, in der letzten Klasse, kurz vor dem Abschluss, dann nach Japan zu gehen für einen kleinen Schulaustausch zwischen einer Schule in Japan und unserer Schule in Düsseldorf. Und das war, glaube ich, der Moment, als ich dann zum ersten Mal in Japan war, wo ich dachte, ja, ich muss hier irgendwann hinziehen, ich muss hier leben.
Etwas, was, glaube ich, sehr viele Zuhörer und auch wir nachvollziehen können, wenn man erstmal so von der Popkultur und der Tradition so überwältigt wird. Aber es ist ja wirklich, also ich bin gerade hart neidisch, weil ich kenne das natürlich, dass du vom Studium Austauschprogramme nach Japan geboten bekommst, aber dass das schon im Gymnasium stattfand, das ist wahrscheinlich was, was du auch nur in Düsseldorf so erleben kannst.
Ja, ich glaube auch. Also ich finde, ich beneide dich auch richtig. Also ich komme aus dem Norden. Ich bin aufgewachsen in einer Stadt nähe der dänischen Grenze. Deswegen war ich in der dänischen Schule und hatte einen regelmäßigen Austausch mit dänischen Schulen etc. Aber ja, seien wir noch mal ehrlich, Japan ist schon cooler, ne, als Dänemark.
Oh Gott, ich sehe schon die
Einer
dänischen
Dänemark hat
Zuhörer
auch.
mit Mistgabeln und Heuferkeln.
Ja, kommt, ihr könnt zu mir kommen. Ich bin Team Japan und nicht Team Dänemark, obwohl ich halt Dänisch spreche und mit der Kultur aufgewachsen bin, etc. Ne? Aber es ist halt echt langweilig. Es ist halt so ein bisschen wie Deutsch, nur dass die dann halt bisschen entspannter sind als die Deutschen. Bisschen ruhiger, mehr Hügel. Die Leute, die wissen, was Hügel bedeutet. Ja.
Und nachdem du dann die Austauschschule in Japan besucht hast, wie ging es dann für dich weiter?
Ja, die Austauschschule, das war für einen Monat, wo ich dann in Japan war. Und danach, erstmal, also ich kam zurück und habe dann angefangen, in Wien zu studieren. Ich dachte, ich hätte auch in Deutschland studieren können, aber dachte, weil ich habe Verwandte in Wien, dass ich einfach wegziehe von zu Hause erstmal. Und Wien ist nicht zu weit weg. Also ich kann immer noch meine Familie besuchen, aber ist so der erste Schritt, so ja, einfach se selbst irgendwo alleine zu sein in einer anderen Stadt. Und dort habe ich dann erstmal, habe ich erstmal Wirtschaft studiert, Volkswirtschaftslehre für über ein Jahr. Und es lief gut. Also Wirtschaft ist eigentlich auch eines meiner Steckenpferde, wo ich sehr passioniert bin. Aber irgendwann ich hatte einfach so das Gefühl, ja, ich meine, es lief eigentlich gut, aber ich dachte, Wirtschaft so an sich, es ist einfach nicht das, was mir so viel Freude macht, jetzt hier einfach Wirtschaft zu studieren mit den anderen Studenten. Und ich habe dann gedacht, ach komm, ich will doch irgendwann nach Japan, dann sollte ich eigentlich Japanisch lernen. Und habe dann Japanologie studiert anstelle von Wirtschaft. Also ich habe immer noch Wirtschaft nebenbei studiert, noch für über ein Jahr danach, aber dann bin komplett auf die Japanologie gegangen. Und in Wien gab es auch das Programm, dass es mehr so um, ja, die nicht nur japanisch ist, sondern auch über japanische Wirtschaft, japanische Gesellschaft und japanische Kultur und so weiter. Also man konnte recht viel über verschiedene Dinge Japans lernen. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und in der Zeit, also genau, auch eine Sache ist, seitdem ich dann meinen Schulaustausch gemacht habe, war ich jedes Jahr in Japan. Nur ein einziges Jahr, wo ich nicht in Japan war, bevor ich dann nach Japan gezogen bin. Immer zum Sommer, einen Monat freigenommen. Das war das einzige Land, wo ich hingefahren bin, um Urlaub zu machen in
Krass.
Japan.
Jetzt nicht gerade das billigste
Und
Urlaubsland.
ja, das ganze Jahr dann gespart für den einen Trip und dann immer, man gibt dann immer mehr aus, als man eigentlich plant. Ich weiß noch, jedes Mal, wo ich nach Japan gekommen, habe ich dann erstmal irgendwo meinen Eltern ein bisschen Geld geliehen, das muss ich dann zurückzahlen in den kommenden Monaten, ja, nach der Reise. Das ist doch, ja, immer recht kostspielig war.
Und dann hast du Japanologie studiert, hast das dann erfolgreich abgeschlossen und dann dachtest du dir, okay, jetzt geht's nach Japan. Ich kann die Sprache perfekt. Let's go. Oder wie kam das?
Ja, so es war nicht so ganz spontan. Also es kam noch ein großes Ereignis dazu, was dann auch ein Studentenaustausch war nach Japan. Das war dann auf der Hosei-Universität in Tokio. Und dort habe ich dann für ein Jahr an der japanischen Universität studiert. Und dort war es eigentlich sehr, sehr, sehr wenig eigentlich japanisches Lernen. Es war wirklich ganz normale Klassen, die man da besuchen konnte. Und dort habe ich dann auch ein bisschen mehr Marketing- und wirtschaftslastige Fächer besucht. Und das war auch sehr erfolgreich, mein Jahr an der Hosei-Universität in Japan. Und dort habe ich dann in einem Studentenwohnheim gelebt. Und es war vielleicht sogar die schönste Zeit, glaube ich, bisher, die ich je hatte. Also an der Uni zu studieren in Japan und dort erstmal so richtig Fuß zu fassen und richtig zu fühlen, wie es ist, in Japan zu leben. Aber das war noch, sage ich mal, ein sicheres Umfeld. Das war dann noch, man hatte ja die Uni, die passte fein auf, man hat sein Studentenvisum und man kann alles in dem Rahmen dann in Japan erleben. Wohingegen, wenn man dann wirklich sich entscheidet, hier zu arbeiten, ist es dann nochmal ein großer Schritt nach vorne, der nochmal ganz viel Kraft kostet und sehr viel anstrengender ist. Und ja, ich denke aber, dass auch wenn man sagt natürlich, viele Leute wollen in Japan leben und Ich, natürlich, wenn man Anime mag oder Videospiele mag oder einfach das japanische Essen mag, aber dann wirklich in Japan zu leben, da muss man Japan schon wirklich lieben, aber auch hassen. Und erst dann, es ist wie heiraten, sag ich mal. Man muss dann die guten Seiten und die schlechten Seiten des Landes oder der Person einfach komplett einmal erlebt haben und dann immer noch denken, ja, ich will hier bleiben. Und es ist einfach, ich sehe viele Leute um mich herum, die waren jahrelang hier und irgendwann dachten die, ich habe die Schnauze voll, ich will zurück nach Hause. Und es ist nicht mehr das Gleiche natürlich. Wenn man hier jahrelang ist, dann ist es nicht mehr so, oh Japan. Ich weiß noch, am ersten Mal, wo ich hier war, ich kann mich sogar noch an den Geruch von Japan erinnern.
Oh ja.
Und wie wunderbar es war und die Lichter. Und jetzt ist es natürlich alles so normalisiert, dass es immer noch, ich will natürlich immer noch hier bleiben, aber natürlich hat sich meine Sicht dann etwas geändert, ja.
Ja, das ist auch ein Thema, was, glaube ich, für die Zuhörer unglaublich interessant ist. Da gehen wir auch später noch tiefer rein. Was mich gerade brennend interessiert, ist, Justin und ich arbeiten ja beide in Deutschland im Marketing und haben Marketing aus der deutschen Sicht gelernt. Natürlich, an Japan bewundern wir den technologischen Fortschritt, die Neonlichter, den ganzen Hightech, der dort entwickelt wird. Aber man weiß natürlich auch, wenn man sich ein bisschen besser mit Japan beschäftigt, dass es dort immer noch Faxmaschinen gibt, dass dort immer noch mit Stempeln und Papier gearbeitet wird. Vielleicht können wir ganz kurz mal das Thema anschneiden, wie es denn war, dann aus japanischer Sicht an der Universität Marketing zu lernen. Unterscheidet sich das sehr vom deutschen Marketing?
Oh, ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke natürlich, dass die grundlegenden Ansichten, was Marketing angeht, natürlich schon genauso sind wie in Deutschland. Aber die Art und Weise, wie Marketing gemacht wird in Firmen, ist, denke ich mal, komplett anders. Also in Japan sind für die meisten großen Firmen viel konservativer. Sie wollen nichts versuchen, was irgendwie zu neu ist. Ich meine, zum Beispiel auch in Japan mit zum Beispiel YouTubern zusammenzuarbeiten, zum Beispiel, war etwas, das war für viele unfragbar. Also einfach kam gar nicht in Frage, meine ich. Und dann hat hier einer der größten YouTuber in Japan, Hikaking, hat dann seine eigene Agentur aufgemacht mit ganz viel Geld, mit ganz viel Funding. Und die sind dann an die Börse gegangen und wurden ein börsennotiertes Unternehmen. Und erst dann hat sich das alles geändert, dass dann Firmen sind, oh ja, wir sollten auch mit YouTubern zusammenarbeiten und das neue Wege gründen und Social Media. Und es ist halt sehr, in Japan denke ich, dass einfach, weil man in der Firma, also man muss halt grundlegend gucken, in einer Firma gibt es ja diese Kohai-Senpai-Struktur, dass man, also man hat den Vorgesetzten, auch wenn jemand älter ist als du oder wenn jemand in einer höheren Position ist, und was die Person sagt, ist Gesetz. Also da kann man nicht an einem Tisch sitzen und einfach sagen, nee, ich denke nicht, dass was du vorhast, ist eine gute Idee, sondern man muss dann ganz vorsichtig an die Sache rangehen. Und viele Leute machen dann einfach Dinge, die nicht gut sind, weil es von oben so vorgegeben ist. Und es ist sehr, sehr passiv und vorsichtig, aber trotzdem erfolgreich. Ich meine, japanische Firmen trotz allem sind mit haben die größten Brands in der Welt, also sind sehr bekannt. Und ich denke aber auch, dass in Japan Marketing nicht so wichtig geschätzt wird wie in anderen Ländern, weil wenn ich zum Beispiel, das rede ich auch mit Japanern drüber, dass zum Beispiel japanische Produkte meiner Ansicht nach sind immer noch mit die besten Produkte, die man kaufen kann. Also wenn es um Elektronik geht oder um auch ja, natürlich Kultur wie Anime, Manga, Games, das sind einfach exzellente Produkte. Anime und Games haben sich verkauft auch ohne Marketing, einfach weil das Produkt, weil der Anime, weil das Game so gut war. Und wo dann Nintendo dann langsam erkannt hat, okay, wir können noch mehr Geld machen, wenn wir noch ein Marketingbudget einstecken, dann, dann ging es dann richtig ab, ja.
Und ich glaube, da ähneln sich Japan und Deutschland echt extrem, weil ich habe das Gefühl, in Deutschland wird Marketing auch nicht so gewertschätzt, weil man ja von der deutschen Qualität spricht etc. Und das wird sich sowieso verkaufen.
Made in Germany.
Ja, eben. Ja. Und als du das erzählt hast, war ich so, ja, in Deutschland ist das aber wirklich auch so.
Ähnlich, ja. Ich denke, Japan und Deutschland haben sehr viel gemeinsam, wenn es um so geschäftliche Dinge geht, ja. Nur mit den Überstunden. In Deutschland, wenn 35 ist, wird ausgecheckt. In Japan gehst du erst, wenn ein Vorgesetzter geht.
Ja, das ist wirklich, da ist aber ein komplettes Gegenteil. Ne? Deutschland ist wirklich so, 5.30 Uhr, das ist mein Feierabend und ich will nach Hause. Ja, so, tschüss.
Wobei da ja die Startup-Mentalität auch nochmal was anderes mit reinbringt, wie gut und schlecht diese Flexibilität ist. Da gibt es ja 1000 Facetten. Ich glaube, das würde jetzt ein riesengroßes Fass aufmachen.
Ui, ja.
Aber wir wollen den Tristan ja auch irgendwann ein zweites Mal noch hier haben. Also haben wir schon mal eins der großen Themen, die wir dann anschneiden können, wenn unsere Zuhörer dich ein bisschen besser kennen. Ich würde nämlich ganz gerne wissen, jetzt wo wir gehört haben, was dich dazu getrieben hat, auszuwandern und warum du dich für Japan entschieden hast. Wir haben denn, weil das ist ja ein sehr emotionales Thema, meine Mutter kann es mir bis heute nicht verzeihen, dass ich nach Berlin gezogen bin, weil das jetzt 600 Kilometer entfernt ist. Wie haben denn bei dir Freunde und Verwandte darauf reagiert, dass du jetzt 12.000 Kilometer nach Japan ziehst?
Ja, ich meine, ich sag's dann so, sie haben es erwartet. Also wo dann meine Passion gegenüber Japan immer größer wurde und wo ich dann Japanisch studiert habe. Es war schon immer erwartet, dass ich wahrscheinlich eines Tages nach Japan ziehen werde. Und jetzt, nachdem ich so viele Jahre war, ist es dann auch Realität geworden, also dass ich hier bleibe und lebe. Und natürlich, meine Eltern vermissen mich sehr und ich vermisse auch meine Eltern. Ich bin Einzelkind, also ist natürlich dann besonders hart wahrscheinlich. Und aber gut, meine Eltern kommen, also ich versuche immer einmal im Jahr nach Deutschland zu kommen, gegen Weihnachten. Und das ging ja jetzt leider nicht wegen der Corona-Situation, aber dass auch meine Eltern kommen, im Sommer waren sie jetzt, ja, auch fast jedes Jahr in Japan, also einmal im Jahr nach Japan kommen. Letztes Jahr waren sie auch noch da, haben es gerade noch geschafft, bevor es dann schlimm wurde. Und ja, also dass einfach man sich so zweimal im Jahr sieht und dann jede Woche mal skypt. Und meinen Freunden, ich meine, was lustig ist, alle Freunde, mit denen ich noch immer gut befreundet bin, aus meiner Gymnasiumzeit, die sind auch alle irgendwo ausgewandert, also nach in die Schweiz, Amerika oder nach England. Niemand ist in Deutschland geblieben, komischerweise.
Krass.
Ja, echt krass. Also
und ja, was ganz interessant ist, einer meiner besten Freunde aus dem Gymnasium ist auch nach Japan gezogen und mein Cousin aus Wien ist auch nach Japan gezogen.
Ach, geil, geil.
Du holst die Family einfach zu dir.
Ja, ich hole die einfach rüber, ja.
Bald kommen noch Mama und Papa dazu und dann lebt es sich dort wie in Deutschland.
Ganz genau.
Aber ist doch dann auch nochmal, glaube ich, sehr, sehr, sehr schön. Du hast jetzt über die Jahre so viel Erfahrung zu Japan aufgebaut. Wenn dann deine Eltern kommen, du bist ja der beste Reiseführer, den man sich wünschen kann. Ist das dann so ein richtig niedlicher Urlaub mit den Eltern zusammen? Also bereitest du den dann immer vor und legst die Urlaubsziele fest und so?
Ja, genau. Also wir sind immer irgendwo anders hingefahren. Also zum Beispiel nach Kyushu sind wir mal geflogen, also in den Süden von Japan. Und sind dann mit dem Auto rumgereist. Und letztes Jahr waren wir auch mit dem Auto unterwegs, sind einmal durch Honshu gefahren, bis nach Niigata und dann zurück nach Tokio. Und dann suche ich immer natürlich so Deep Spots raus, also irgendwelche Kneipen oder Restaurants, die dann so wirklich nur Japaner kennen. Ich meine, als Tourist bekommt man dann immer, geht man meistens in die Läden, wo dann auch alles in Englisch ist, aber dann mit mir kann man dann auch in die Läden gehen, wo alles in, ja, Kanji steht und wo vielleicht sich nie ein Ausländer hin verirrt. Aber diese Spots mag ich am liebsten. Also ich schaue dann die japanischen, also nicht unbedingt Google Search, aber dann vielleicht die japanischen Gourmet-Seiten suche ich dann aus und gucke dann auf Japanisch, was so die Japaner gut finden. Versuche dann immer besonders interessante Spots, ja, rauszusuchen.
Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie deine Eltern dich dann besuchen kommen, du zeigst denen allen die ganzen interessanten Orte, ihr geht dann in ein schönes, kleines Restaurant, alles ist mit Kanji, Katakana, Hiragana, wie auch immer, und dann bestellst du einfach so souverän auf Japanisch geiles Essen für die, dass sie dann so richtig dich bewundernd angucken, so, das ist unser Sohn, ja. Er ist so cool. Wir sind so stolz auf ihn.
Ja, meine Eltern sind auf jeden Fall stolz auf mich.
Ich habe auch gerade ein fettes Grinsen im Gesicht, weil ich die Geschichte so schön finde.
Ja, voll.
Nee, ich war ja, wie ich in vorherigen Folgen gesagt habe, auch schon zweimal in Japan. Und ich als deutsche Kartoffel, die kein Japanisch kann, suche mir dann halt meine Reiseziele auch über TripAdvisor und Google raus und so. Und ich hatte bei meinem letzten Besuch in Japan halt auch die Ehre, an ein paar Tagen von Tristan rumgeführt zu werden. Und Tristan zeigt dir auf jeden Fall Ecken, die du so alleine als Tourist nicht finden würdest. Das ist immer ein ganz besonderes Erlebnis, weshalb ich mich jetzt auch gerade so wundervoll mit dieser Geschichte identifizieren kann. Was aber, glaube ich, für unsere Zuhörer auch noch ganz interessant ist, so ein Schritt nach Japan, der muss ja sicherlich sehr, sehr, sehr gut geplant sein. Also mit was war deine Erwartungshaltung, nach Japan zu ziehen? Wie viel Geld hast du angespart? Was war dein Plan? Wie wolltest du in Japan Fuß fassen?
Ja, also das Lustige hierbei ist, bei mir war das dann doch eher recht spontan. Also ich war in der Uni und habe bei der Uni ein Stipendium bekommen. Und das Stipendium hat mich dann erstmal komplett durch die Uni-Zeit versorgt. Und ich hatte, während ich an der Uni war, schon ein Jobangebot bekommen von einer japanischen Firma. Und bin dann, als ich an der japanischen Uni war, bin ich nur für 2-3 Monate zurück nach Deutschland, nach Österreich, nach Wien. Habe dann meinen Abschluss gemacht und bin sofort wieder nach Japan. Und dort einfach dann eine Wohnung gesucht und losgelegt.
Einfach mal so eine Wohnung gesucht.
Einfach losgelegt. Ja, man muss einfach reinspringen.
Also ich habe nur mitbekommen, dass das ziemlich schrecklich ist, für Ausländer eine Wohnung in Japan zu bekommen. Kannst du das bestätigen?
Oh ja, absolut. Also es gibt so viele Wohnungen, die erlauben keine Ausländer. Und dann kommt es auch an, okay, aus welchem Ausland bist du? Ah, na, China, nein. Südamerika, nicht so gut. Oder, was weiß ich, Rumänien haben wir nie von gehört. Aber wenn du dann sagst, aus Deutschland. Ah, okay, Deutschland. Okay, ja, dann erzähl uns ein bisschen was über dein Einkommen und was du hier machst. Und dann klappt es vielleicht. Also, aber es ist schon ziemlich hart. Also natürlich werden Japaner bevorzugt, weil es ist einfach die Sicherheit, dass sie nicht einfach wegrennen. Und natürlich, es ist weniger etwas Rassistisches, als dass es einfach darum geht, ja, ich meine, Ausländer können einfach weglaufen. Und dann haben wir unseren Mietvertrag dann im Eimer und wir bekommen kein Geld mehr und müssen uns dann wieder um einen neuen Mieter kümmern. Und die wollen dann halt ein bisschen Vertrauen aufbauen. Also wenn du denen dann sagst, ja, ich arbeite in der Firma und deine Firma zum Beispiel, das war auch sehr wichtig bei meiner ersten Wohnung, meine Firma bestätigt, ja, diese Person arbeitet für uns und wir übernehmen die Miete, falls irgendwas passiert. Und das ist so, das was es dann einfacher macht. Und es gibt mittlerweile viele Firmen in Japan, die helfen, insbesondere Ausländern eine Wohnung zu finden. Und ich denke, es ist auch schwieriger, wenn man zum Beispiel kein Japanisch kann. Es ist dann nochmal ein Stück schwieriger, weil ich kenne auch viele Leute, die in Japan leben, die sprechen kein Japanisch, also absolut nicht. Und es ist natürlich dann noch schwieriger. Aber nichts ist unmöglich und also ich denke schon, seitdem ich hier angekommen bin, ich hatte so viele Hürden zu bewältigen und so viele Dinge, die einfach so kompliziert und schwierig erscheinen, aber man muss, wenn man es wirklich will, muss man einfach durch, ja.
Ja. Das war ja von mir jetzt einfach nur quasi auf die Frage, die Kevin gestellt hat, nochmal aufbauend etwas. Aber Du kannst das ja mal noch mal ein bisschen weiter ausführen. Wie viel Geld hattest du zur Verfügung, als du angefangen hast, in Japan dort hinzuziehen? Und wie war so die Eingewöhnungszeit etc.? So Sachen erzählen, die vielleicht spannend wären zu wissen für die Zuhörer.
Ja klar, also ich denke, ich empfehle auf jeden Fall, dass man mindestens, ich sag mal, ein Jahr die Miete zahlen kann, ohne zu arbeiten im besten Fall. Ich meine, dass man, sag ich mal, 15.000, 20.000, im besten Fall vielleicht 30.000 Euro hat, wäre am besten. Oder man hat etwas Geld, ein paar tausend Euro, und hat schon einen festen Job in Japan an der Angel, wo man dann sagen kann, ich komme nach Japan, dann arbeite ich irgendwo, wo ich dann jeden Monat Gehalt bekomme. Ich denke, dann ist es natürlich auch möglich. Da muss man nicht kein Geld haben im Vorfeld. Aber klar, wenn man, es kommt auch immer darauf an, wie man dann lebt. Weil natürlich, wenn man zum ersten Mal nach Japan kommt oder reist und dann ist man überwältigt, dann kauft man vielleicht zu viel und man unterschätzt das, dass man natürlich hier fürs Bahnticket oder fürs Essen doch mehr bezahlt, als man eigentlich geplant hat. Und da sollte man schon Reserven haben. Und bis man dann so sich ein bisschen mit der japanischen Preislage ja, so vertraut wird. Das dauert dann ein paar Jahre, denke ich. Weil einfach verschiedene Dinge ganz unterschiedlich kosten als in Deutschland. Zum Beispiel Früchte. Ich meine, in Deutschland kostet ein Apfel wie viel? 20 Cent, 30 Cent? In Japan kostet ein Apfel 3 Euro. Ich meine, da muss man halt gucken.
Was?
Ja, klar.
Ich gucke ja gerne so Walking-Streams an auf YouTube und Twitch. Und wenn die in den Supermarkt gehen und da ist eine Schale mit Trauben, die dann 20 Euro kostet, dann falle ich fast von der Couch. Das ist wirklich krass in Japan.
Jetzt wirklich?
Ja.
Krass. Wow.
Ich auch. Also wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel, ich kaufe mir hier so zwei Pfirsiche im Supermarkt und dann bezahle ich einfach mal 6 Euro. Und mittlerweile mache ich das einfach ab und zu mal. Ja, ich meine, klar, ich würde auch gerne mal einen Pfirsich essen. Aber wenn ich überlege, in Deutschland würde ich niemals 6 Euro für zwei Pfirsiche ausgeben. Aber so, ja.
Es ist schon krass, also es ist wirklich. Und dann wundert man sich doch, dass die Japaner alle so unfassbar gesund sind, wenn doch der Zugang zu Obst so teuer ist. Aber du hast uns jetzt ja schon so ein bisschen, Stichwort Hürden von vorhin, erzählt, wie es war für dich, nach Japan einzureisen und welche Gedanken man sich da machen sollte. Aber jetzt der noch viel krassere Schritt ist, du bist ja nicht nur in Japan angestellt, sondern du hast dich in Japan sogar selbstständig gemacht. Wie war es denn dann für dich als Deutscher in Japan, sich selbstständig zu machen und eine eigene Firma zu gründen?
Ja, also nochmal ein paar Hintergrundinformationen dazu. Also ja, wie du auch weißt, Kevin, ich habe ja vorher schon in Deutschland auch eine kleine Firma gehabt und hatte ein Projekt, das hieß Amazing Japan, wo wir dann Japan promotet haben, hatten dann immer Stände am Japantag und Gäste aus Japan und verschiedene Produkte entwickelt mit Künstlern und gemeinsam verkauft. Und dann, als ich dann nach Japan kam, habe ich erstmal in einer Firma gearbeitet als Angestellter, was auch, da könnte man auch einen ganzen Podcast darüber reden, wie das war in der japanischen Firma. Aber dann, nachdem ich dann da war, ich war ein Jahr in der japanischen Firma eingestellt. Und am Ende, ich habe mich sehr gut mit meinem Chef verstanden und habe dann eben erklärt, was ich genau mache. Also mit meinen eigenen Projekten, die ich noch nebenbei gemacht habe in der Made in Japan und dass ich auch dann gerne vielleicht eine eigene Firma hätte und dann einfach das, was ich jetzt in der Firma mache, einfach als Firma dann für die Firma mache und dann auch weiter andere Kunden von dieser Firma betreuen kann. Und mein Chef fand das gut und er hat mich unterstützt, hat mir ein bisschen geholfen und ich hatte dann zu der Zeit zwei Co-Founder. Die waren beide Japaner und dann haben wir alle gemeinsam die Firma gegründet. Und ich meine, die Firmengründung, ich meine, es ist natürlich extrem kompliziert und man sollte schon am besten Japanisch können oder wenn man kein Japanisch kann, muss man einen guten Anwalt haben, der vertrauen kann, der dann einem alles übersetzt oder dabei ist und genau, also einfach neutral ist und einen durch die Prozesse führt. Und die Firma habe ich dann vor 4 Jahren gegründet, genau 2017, im April. Und ja, seitdem, ich meine, ist wieder so vieles, vieles passiert. Nochmal auf deine Frage, auf deinen Kommentar zu kommen, wie es ist, als Ausländer das zu machen und ob es da irgendwelche Erschwerte und Hürden gibt, was Rassismus angeht. Im Prinzip muss ich sagen, also ich hatte nie irgendwas Negatives erlebt, aus dem Grund, dass ich Ausländer bin. Und ich denke, es ist, also persönlich, es ist meine persönliche Meinung und ich meine, das wird sehr hart debattiert, auf zum Beispiel Japan Times oder die ganzen anderen Medien, die auf Englisch sind, über Japan und dann viele Leute, die in Japan leben und sich über viele Dinge beschweren und vieles natürlich begründet, aber dann so diese Einstellung, dass man sagt, ja, Japan oder Japaner oder sind rassistisch, ich denke, das ist alles nicht, es ist nicht so, wie viele sich das denken. Ich denke, dass in Japan dieses negative Rassismus, dass man aus böser Absicht jemanden anders behandelt, weil jemand anders ist, ist nicht vorhanden. Also nicht in der Fassung, die wir in Europa oder die es in Nordamerika gab. Und was man aber sieht, ist, man wird anders behandelt. Und auch Japaner unter sich, zum Beispiel, sagen wir, es gibt einen dicken Japaner und einen Japaner mit, eine dicke Brille trägt. Und man würde dann sagen, hey, oh, das ist ja dick und würde lachen. Oder zum Beispiel irgendwas, jemand einfach ins Gesicht sagen, oh, du bist ja dick oder so. Aber niemand würde das böse nehmen. Das ist nicht aus böser Absicht gesagt. Nur einfach, um jemandem...
Das klingt für europäische Ohren natürlich extrem seltsam.
Absolut, absolut. Und in Japan ist es nicht so. Niemand nimmt das böse. Niemand versteht das aus böser Absicht. Und es ist halt einfach... was ich so meine, ist, dass ich werde sehr anders, natürlich anders behandelt. Und das ist mir sehr bewusst. Und manchmal ist es dann frustrierend, aber in den meisten Fällen ist es auch etwas Positives, was ich dann nutzen kann oder böse gesagt auch manchmal ausnutzen kann, dass ich Ausländer bin. Und einfach, aber es ist nie irgendwas so richtig Negatives gewesen, ja. Ich denke einfach, dass man dann auch andere Chancen hat als Ausländer, ja.
Da muss man aber wieder sagen, nochmal Disclaimer, das sind halt Tristans Erfahrungen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man andere Personen fragt, irgendwelche Minderheiten dann in Japan, dass sie vielleicht auch was anderes erlebt haben. Aber wir sprechen jetzt gerade nur über Tristans Erfahrungen. Ne? Genau, nicht, dass das jetzt irgendwie, irgendwie einen falschen, wie kann man das sagen, nicht, dass das irgendwie...
irgendjemandem sauer aufstößt.
Ja, eben. Oder sagt, dass man etwas verharmlost oder sowas. Ja,
auf jeden Fall.
Genau. Aber es ist doch als Teil dieses Podcasts ist es schön zu hören, dass du deine Firma gründen konntest und dass du keine Probleme hattest. Und dann lass uns doch da auch wieder dran anknüpfen, indem du uns jetzt einfach mal sagst, wie deine Firma eigentlich heißt und was ihr dort so macht.
Ja, also natürlich, meine Firma heißt Kaikoku und Kaikoku bedeutet so viel wie die Öffnung des Landes. Das ist ein Begriff, der kam zuerst zustande in der Edo-Zeit in Japan, nachdem Japan war ja geschlossen für mehrere hundert Jahre und das war dann der Begriff, der benutzt wurde, um das zu symbolisieren, dass Japan sich der Welt geöffnet hat zum Handeln. Und in der Firma, was wir machen, also wir helfen zum Beispiel japanischen Firmen mit ihren Marketingaktivitäten in Englisch, das heißt, wir betreuen ihr Social Media in Englisch, machen ihre Postings, machen Werbung, digitale Werbungen in Englisch für japanische Firmen. Wir machen auch Video-Content und Foto-Content für solche Firmen. Und das machen wir für japanische Firmen in Englisch, aber auch für ausländische Firmen in Japanisch. Wir haben zum Beispiel jetzt auch eine größere Kamera-Equipment-Firma als Kunden seit diesem Jahr. Und für die machen wir dann auch ihr ganzes Social Media in Japanisch und machen dann auch Videos von ihren Produkten in Japan. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir machen. Und dann, wir machen auch, was ein großer Teil des Businesses ist, ist halt auch unsere eigene Media Production, sag ich mal. Wir haben unseren YouTube-Channel, den wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren betreuen, Around Akiba. Und wir arbeiten auch mit sehr vielen japanischen Unterwäschemodels. In Japan nennt man das Gravure Idol. Und für die machen wir auch deren Accounts in Englisch. Also wir produzieren Content mit denen, machen Videos, Fotos von ihnen und machen das dann auch alles in Englisch und betreuen dann auch ihr Patreon-Account, OnlyFans-Account und teilen uns dann den Umsatz.
Und ich glaube, damit habt ihr von ganz, ganz, ganz vielen Europäern und Amerikanern auch lang ersehnte Wünsche wahrgemacht. Denn es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass japanische Models und japanischer Content in dem Bereich auch sehr viel Anklang bei uns findet. Man merkt es ja auch auf Messen und man merkt es an dem generell steigenden Interesse. Und dass ihr da jetzt so die Brücke schlagt und sagt, okay, wir bringen das Ganze globalisiert auf den Markt, wir übersetzen das Ganze in Englisch, wir geben den Graver Models und den AV Models eine Möglichkeit, global mit ihren Fans in Kontakt zu treten, finde ich persönlich eine super Sache.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, das war auch unsere Absicht, dass wir dann die japanische Erotikkultur auch noch ins Ausland noch mehr verbreiten. Ich meine, es war auch, wo ich im Ausland war, war es immer so eine Sache, dass man auch jetzt nicht speziell auf zum Beispiel den Sexy Models, aber auch insgesamt halt alles aus Japan kam, von den japanischen Schauspielern oder Idols, ist alles auf Japanisch auf ihren Social Media. Und ich denke einfach, dass es wäre für mich so cool gewesen, wenn ich jetzt kein Japanisch könnte und einfach von meinen Idols, von meinen Idolen aus Japan, dann deren Content auf Englisch konsumieren zu können oder zu wissen, worüber sie schreiben. Ja.
Es ist ja auf jeden Fall auch ein logischer Schritt, wenn man sich jetzt auch die VTubing-Szene in Japan anschaut, kleiner Callback zu unserer letzten Folge übrigens, dann sieht man ja auch, dass Größen wie Hololive auch inzwischen anfangen, VTuber im englischsprachigen Raum zu positionieren, weil eben diese Brücke von Japan in die Welt und das Kommunizieren mit den Fans außerhalb Japans immer wichtiger wird. Und da muss man dann auch ganz ehrlich sagen, da hast du mit deiner Firma den Trend erkannt und richtig gehandelt. Wenn man sich für die japanische Kultur interessiert, dann sollte man auch alle Aspekte berücksichtigen und nichts davon irgendwie schlecht machen, nur weil es einen persönlich nicht anspricht und dass ihr euch dann auch nicht davor gescheut habt zu sagen, wir arbeiten eben auch mit Models zusammen und helfen auch denen, sich global zu positionieren. Super Sache, auf jeden Fall.
Ja, danke dir.
Und wie groß ist deine Firma und wenn du das sagen magst, wie viele Kunden habt ihr oder betreut ihr jetzt gerade?
Ja, also größenmäßig, also wir sind jetzt dieses Jahr in ein Office gezogen, es ist in Akihabara, was sehr cool ist, was der Ort, der Maker for Otakus ist. Und hier, jetzt haben wir ein fast 80 Quadratmeter Office und 4 Angestellte. Und kundenmäßig, wir haben 6 Firmenkunden. Und dann arbeiten wir jetzt mit über 20 Models schon zusammen, die wir dann auch betreuen.
Ja, krass. Und euer YouTube-Kanal hat einen riesengroßen Boom erlebt, das muss man ja auch sagen. Du hast vor 2 Monaten dein 10.000 Abonnenten-Special gemacht, dann vor einem Monat dein 20.000 Abonnenten-Special und kratzt jetzt schon an der 30.000. Also der YouTube-Algorithmus ist euch jetzt richtig wohlgesonnen.
Oh ja, absolut. Das ist auch eines meiner liebsten Projekte, unser YouTube-Kanal. Ich denke, das ist etwas, wo wir jetzt auch mehr investieren wollen an Zeit und auch Investments in Content. Und ja, das ging echt schnell. Also wir haben einfach auch genau ein Ähnliches gemacht, mit Models. Und da wir schon mit so vielen Models zusammenarbeiten, dann sollten wir sie auch in unsere Videos mit einbringen. Und das hat einen extremen Boom gehabt.
Und könntest du einfach mal den Leuten erklären, wovon dein YouTube-Account, dein YouTube-Channel handelt?
Ja, also ich denke, unsere größte Inspiration war, ich meine, es allgemein geht es so um Otaku-Leben in Japan, würde ich mal sagen. Also wir wollen einfach Dinge tun, die einfach auch Otaku in Japan erleben würden. Also über Anime, Manga, Games, Idols, all das. Und die Inspiration kam dadurch, dass, vielleicht wisst ihr das, in Japan in den Convenience Stores, da gibt es ja diese wöchentlichen Magazine mit Manga, zum Beispiel das Shonen Jump Magazin. Aber es gibt auch Magazine mit Manga und zum Beispiel Idols. Also wo das Cover ist dann meistens ein Bikini-Idol und innen drin ist aber das meiste Manga. Und man hat dann aber auch Manga und quasi sexy Models. Und es ist so wie, sag ich mal, wir wollen genau so einen Content behandeln. Also das für Interessenten an Manga, aber auch ein bisschen erwachsenere Themen, sag ich mal.
Das kann man ja so ein bisschen zusammenfassen unter dem Begriff Cool Japan. Wer schon mal auf der Dokumi war, dort gibt es spezielle Bereiche, wo Cool Japan repräsentiert wird, auf anderen Anime-Messen vielleicht auch, aber da weiß ich es gerade leider nicht. Tristan, was ist denn genau Cool Japan und warum ist es so ein großer Teil eures YouTube-Kanals?
Ja, Cool Japan, ich meine, der Begriff Cool Japan wurde ja hier von der Regierung festgelegt. Ich denke, also Cool Japan, persönlich würde ich eher sagen, es ist eher amazing oder auch awesome oder irgendwie mehr allgemein, weil cool, man muss natürlich auch sagen, für mich ist Cool Japan auch das Kawaii in Japan, also die cuten Sachen in Japan. Und das alles zusammengefasst für mich, ich denke, es ist einfach in erster Linie der japanische Stil für Ästhetik, also wie Dinge gemacht werden, wie Dinge, wie Charaktere entwickelt werden, also sag ich mal, natürlich Anime, Games, das Visuelle, was in Japan geboten wird, die IPs, die in Japan existieren, also all diese Kultur, sag ich mal, Kulturschätze, wie zum Beispiel Pokémon oder dann allgemein Anime, Games und auch der japanische Sinn für Ästhetik, das Babisabi, vielleicht habt ihr davon schon gehört, also so ein japanische Stile, Art, künstlerische Elemente und ästhetische Elemente, also japanische Kunst, die auch sehr speziell war. Wenn man zurückgeht nach Edo Japan, ich denke, Edo Japan ist für mich auch ein großer Teil von Cool Japan, also wo dann es Samurai gab und Geishas und wo dann die Architektur in Japan ihre Hochform erlebt hat und auch zum Beispiel Ukiyo-e in Japan, also japanische, wie nennt man das, Woodblock Prints, diese geschnitzten Holzblöcke, aus denen dann Bilder gemacht wurden, wie die berühmte Welle von Hokusai. Ich denke, diese Dinge haben auch einen sehr großen Einfluss gehabt auf wie Produkte in Japan visuell dargestellt werden in der heutigen Zeit. Und japanisches Design, wie Produkte designt werden. Ich meine auch Autos, japanische Elektronik, japanisches Essen. Ich meine, japanisches Essen ist ein Weltkulturerbe. Ich meine auch japanische Delikatessen sind auch Teil von Cool Japan. Alles, was darunter fällt. Ich denke einfach, Japan hatte so viele Jahrhunderte Zeit, eine eigene Kultur, eine eigene Tradition zu entwickeln.
Identität.
Ja, genau. Die nicht beeinflusst wurden von irgendeinem anderen Land. Die komplett 100% unique sind. Und ich denke, das hat Japan so geprägt, auch bis heute. Dass einfach Produkte aus Japan einfach komplett sich rauskristallisieren.
Und das ist, zumindest nennt es die Regierung so, Cool Japan für dich.
Ja, die Regierung macht es sehr simpel. Cool Japan.
Ja, aber es ist catchy, also man merkt es
auf
sich.
Auf jeden Fall.
Cool Japan.
Und ich meine, Cool Japan, das war ein großes Projekt der Regierung und die haben jetzt auch über 100 Millionen Euro investiert in Projekte, die dann das Cool Japan fördern. Ja.
Genau, Cool Japan ist im Prinzip auch, um den Begriff nochmal zu erklären, die Regierung erklärt sich bereit, Projekte außerhalb Japans zu fördern, wenn diese die japanische Popkultur und eben alles, was unter Cool Japan fällt, im Ausland repräsentieren, um halt den Image, aber auch die Wirtschaftlichkeit und den Tourismus nach Japan zu fördern. Kann man das so sagen, Tristan?
Ja, ganz genau. Das passt gut zusammen.
Da stelle ich mir gerade die Frage, wurde das Heidi-Anime-Projekt auch von Cool Japan gefördert?
Also meinst du den Heidi-Anime, der in den 90er war?
Der früher lief, ja.
Mit ZDF zusammen.
Die Anime, die damals liefen im Fernsehen, lief, wie Heidi oder Vicky und die starken Männer, das sind alles Kooperationen zwischen japanischen Animators und Animators in Deutschland, aber es hat nichts mit Regierungseinfluss zu tun. Ich glaube, Cool Japan wurde erst vor vor wie vielen, vor 8 Jahren oder vor 10 Jahren ins Leben
gekommen.
Okay. Das ist nicht so lange her.
Okay. Ich dachte, das wäre schon länger, alles klar.
Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über das Business in Japan gesprochen und wie es für dich war, als Deutscher da rein zu grätschen. Würdest du denn sagen oder kannst du uns erklären, wo denn die Unterschiede im Business Talk in Japan im Vergleich zu Deutschland liegen und sprichst du vielleicht sogar Keigo?
Ja, Keigo ist natürlich Pflicht, gerade wenn man Geschäftsführer werden möchte in Japan und mit japanischen Kunden verhandelt. Und es ist, also, das ist so die einzige Sache, wo ich so denke, nach so vielen Jahren, wo ich wirklich denke, wow, also ich bin echt weit gekommen, wenn ich dann sogar Verträge auf Japanisch oder Verhandlungen über prozentuale Anteile und irgendwelche wirklich geschäftlichen Verhandlungen zwischen Firmen mit anderen japanischen Firmenbossen auf Japanisch machen kann.
Kannst du Keigo einmal kurz erklären? Weil Keigo ist, glaube ich, jetzt würden alle sagen, okay, das ist vergleichbar mit Business-Englisch, aber ich glaube, da steckt noch viel mehr hinter, oder?
Oh ja, absolut. Also Keigo, und es gibt, also Song Keigo ist die höchste Stufe von der japanischen Höflichkeitssprache. Und einfach in Japan gibt es so viele verschiedene Stufen, etwas zu sagen. Also zum Beispiel ein einfaches Entschuldigung, ja. Da gibt's schon 10 oder mehr Möglichkeiten, einfach nur Entschuldigung zu sagen. Und das heißt, wenn man hört vielleicht in Anime einfach ganz simpel, so Gomen oder Gomenasai. Und dann ist halt Sumimasen, was man oft hört. Oder Taihen Sumimasen, das sagt man nicht so oft. Aber zum Beispiel Keigo, wenn man das so ganz höflich sich entschuldigen möchte, ist es Taihen Moshiwake Gozaimasen deshita.
Was?
Also ganz lang. Ja. Es ist dann halt, die Sätze werden halt extrem lang. Und wirklich für so ganz simple Dinge, wo man einfach wirklich mit einem Wort den ganzen Satz eigentlich sagen könnte, muss man dann wirklich ganz lange Sätze bilden, nur um das Gleiche auszudrücken.
Wäre das dann, wenn du in Deutschland zum Beispiel sagen würdest, ich entschuldige mich demütigst bei Ihnen, also dass man das dann halt wirklich so extrem aufbauscht und ausformuliert, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau. Nur das ist halt fürs Keigo noch wirklich spezielle Formulierungen extra für die Keigo-Sprache ins Leben gebracht wurden. Also die Wörter würden so an sich nicht existieren, außer in Keigo.
Denkst du denn, das hat Zukunft? Also wird das so in Japan bleiben oder wird das mit den kommenden Generationen dann verschwinden?
Ich hoffe nicht, dass es bleibt, aber ich denke, das kann noch Jahrhunderte dauern. Also viele Dinge in Japan werden sich nicht ändern. Und es ist auch, ja, so ist Japan halt. Ich meine, Faxmaschinen so langsam. Ich meine, jetzt in den 4 Jahren, wo ich selber Business mache hier in Japan, war nur 2-mal von einem Kunden die Anfrage. Oder das waren keine Kunden, sondern Orte, wo wir ein Shooting machen wollten, dass wir das bitte per Fax schicken. Und die Anfrage, nicht per E-Mail, sondern per Fax. Und das gab nur 2-mal. Also zum Beispiel Faxgeräte verlieren an Wichtigkeit zum Beispiel. Und es ändert sich schon vieles, aber ich denke, Songkicken wird bleiben, weil einfach die Kultur in Japan, die schon in der im Kindergarten, Schule anfängt, wo dann mit Höhergestellten höflich gesprochen werden muss, das ist zu tief verankert, ja.
Sind da deine Businesspartner positiv überrascht, wenn du dann auf einmal in Keigo mit denen kommunizierst?
Ja, das ist auch ein ganz kritischer Punkt. Also ich merke das auch um mich herum, wenn Ausländer kommen und können ein bisschen Japanisch, ja, ein bisschen. Und dann sagen die Japaner dann, oh, sugoi, und die nehmen das dann alles so lustig hin. Aber wenn ich jetzt an dem Punkt, wie ich jetzt Japanisch spreche, muss ich dann extrem aufpassen, dass ich nicht die Kleinigkeit falsch mache. Weil dann selbst die Kleinigkeit, die denken dann so, okay, wir reden auf Japanisch, aber dann mache ich irgendeinen ganz banalen Fehler und dann wird alles aus dem Ruder geworfen. Und mir wird einfach mehr übel genommen, wenn ich was falsch sage, weil ich es eigentlich besser wissen müsste an dem
Punkt. Okay.
So steht ihr das beide so. Ich meine, wir sind im Geschäftsmeeting und dann rede ich die ganze Zeit in Keigo und dann sage ich vielleicht eine Sache, die aber irgendwie beleidigend ist für den das Gegenüber. Und ich merke das nicht. Weil und da muss man halt ganz genau aufpassen, ja. Umso besser man Japanisch spricht, umso weniger wird einem verziehen, sag ich mal. Ja. Ja. Aber natürlich, auf der Straße, wenn ich ins Geschäft gehe oder so, manchmal sagen dann noch Leute, oh ja, oh, du kannst Japanisch und so gut, ja. Aber hört mir auf das Oh, Nihongo Josu. Aber ich meine, egal wie schlecht oder egal wie gut man Japanisch kann, es wird immer einem gesagt von irgendwem.
Ja, aber du wirst ja trotzdem auch als Deutscher ernst genommen bei Verhandlungen, ne?
Ja, schon.
Und wo liegen so denn die also wir haben jetzt festgestellt, okay, in Japan, in der Businesswelt spricht man halt eine spezielle Sprache, die es nur dort für diesen Anwendungsbereich halt gibt. Was sind denn noch andere Unterschiede, die du jetzt so bemerkt hast im Laufe deiner Zeit in Japan, im Gegensatz zu Deutschland? Was sind so Unterschiede?
Ich denke einfach, Kommunikation ist so wichtig, weil einfach der Service-Gedanke, der Service wird in Japan so wichtig geschätzt wird, dass man zum Beispiel, wenn ich mit einem Kunden Mail-Kontakt habe, dass wenn der Kunde eine Mail schickt, dass innerhalb von 2 oder 3 Stunden spätestens von hier aus geantwortet wird, auf was immer der Kunde dann fragt. Wo man zum Beispiel auch in Deutschland mal sagt, ja, okay, dann antworte ich morgen oder in 2 oder 3 Tagen mal drauf auf die E-Mail. Aber in Japan einfach, wenn es ein Kunde ist, muss man da sein. Und dieser Service-Gedanke ist halt schon extrem, dass man immer am Ball bleibt, immer guckt, dass alles läuft und es wird viel mehr einfach geprüft oder so auf so Kleinigkeiten geachtet. Also, dass man dann ganz genau, zum Beispiel, obwohl das unnötig ist, dann werden mir noch irgendwelche Dokumente geschickt von den Fotos von zum Beispiel einem Produkt, das wir vorstellen, und obwohl wir schon alles darüber wissen, halt, werden noch extra irgendwelche Informationen gegeben oder es wird alles so genau einfach gesagt, also wo man sich wie trifft und was macht und also diese Genauigkeit, ich meine, ist auch in Deutschland in vielen Firmen so, denke ich, aber halt in Japan ist das nochmal extrem, ja.
Ich musste gerade auch an eine richtig lustige Anekdote denken aus einem früheren Job von mir. Da habe ich auch mit einer Japanerin zusammengearbeitet, die für mich Projekte mit Japan abgestimmt hat. Und da ging es um ein Projekt. Ich glaube, wir haben was bestellt oder was lizenziert. Und ich saß neben ihr und habe gesehen, dass sie von unserem Ansprechpartner in Japan eine Antwort bekommen hat. Und diese Antwort, die war ungelogen 40, 50 Zeilen lang. Und ich dachte schon, oh Gott, ist irgendwas schiefgelaufen? Stimmt irgendwas nicht? Und frag schon so, hey, was wollen die denn von uns? Ja, da steht zusammengefasst eigentlich nur, dass alles okay ist und dass sie die Sachen nächste Woche losschicken. Aber das halt ausformuliert auf 50 ja. Zeilen, was dann wahrscheinlich auch Keigo und übertriebene Höflichkeit, übertriebener Service war. Aber das ist halt für deutsche Verhältnisse undenkbar, weil wenn ich hier eine Mail an irgendjemanden schreibe, dann kommt halt zurück, ja, passt. Und damit ist die Sache halt abgeschlossen.
Ganz genau, einfach dieses Casual, dass man einfach sagen kann, ah, passt schon. Ich meine, in Deutschland hat sich das ja auch in die Richtung entwickelt. Also, wie ihr vielleicht auch wisst, wie Kevin weiß, ich meine, wir haben sehr viel mit deutschen Medien gearbeitet in Japan. Viel produziert für Galileo oder für Spiegel, für Stern und Focus Magazin. Und da war auch, ich meine, wenn ich mit deutschen Firmen Mail-Kontakt hatte, sehr casual. Also meistens dann auch per Du und einfach ganz easy. Wohingegen dann in Japan, kann das so kompliziert sein. Also E-Mails, also das Krasse in Japan ist, 70% der E-Mails sind meistens nur so Formalitäten. Und nur 30%, ja, ja. So, ich sag dann so, oh, bla bla bla, Sama von der Firma und Tristan ist, das heißt nur, ja, hier ist Tristan hier. Und dann ein Satz, worum es eigentlich geht und dann wieder. Einfach so Formalitäten, dass es einfach nur heißt, okay, auf gute Weise Zusammenarbeit, was dann einfach copy-pasted.
Und Justin, wir schreiben uns hier direkt auf, dass wir auf Twitter mal einen von Tristans Galileo-Beiträgen verlinken. Die sind nämlich sehr lustig.
Ja, auf jeden Fall, definitiv.
Hast du denn vielleicht, wo wir gerade so in dieser guten Laune sind, noch mehr oder so ein paar ausgewählte, lustige Anekdoten für uns, die du so in deinen 7 Jahren Japan erlebt hast?
Es ist so schwer zu sagen, weil es einfach so viele lustige Dinge passieren und so viele komische Dinge passieren und dass ich mittlerweile schon das alles so als normal sehe. Und das ist wiederum lustig. Also wenn ich überlege, manchmal gucke ich mir was an, irgendwie, sag ich mal, irgendein Mann, der auf der Straße mit Bikini rumläuft und seine Schildkröte an der Leine hält. Und dann denke ich mir, dann gucke ich mir das so an und ich reagiere gar nicht. Für mich ist das so ganz normal. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, was würden jetzt meine Freunde in Deutschland darüber denken? Und dann muss ich erst lachen. Und ich denke, wie bizarr das wäre. Ja, also einfach so viele bizarre Dinge, wo ich mir dann denke, Oh ja, wenn das jetzt meine Freunde in Deutschland sehen und haha, dann lache ich dann. Ja, der Gedanke ist halt lustig. Weil einfach wie, ja, man gewöhnt sich einfach daran. Es gibt nichts, was es nicht in Japan gibt, ja. Einfach irgendwelche Events, zum Beispiel ich war gestern auf einer Ausstellung. Und in der Ausstellung gab es nur Bilder von Hintern. Das ist alles. Eine Kunstausstellung für Gesäße. Das ist alles. Und sowas könnte man sich nicht in Deutschland vorstellen. Aber in Japan ist es schon so normal. Ich gehe da hin und gucke mir das an. Oh, okay. Wieder ein interessantes Event. Wieder guter YouTube-Content. Kommt dann ein Video.
Ich könnte mir das noch höchstens in Berlin vorstellen, weil als du das erzählt hast mit dem Bikini-Mann mit der Schildkröte, da habe ich überlegt, okay, in Deutschland, wo könnte sowas vielleicht auch passieren? Ja, Berlin,
Alexanderplatz.
definitiv Berlin.
Der steht
Ja,
auf dem Alex vorm
eben.
Kaufhof und führt da seine Schildkröte Gassi. Das würde noch in Anführungszeichen funktionieren, aber Japan ist da auf jeden Fall nochmal eine Ecke spezieller. Mir wurde auch letztens auf YouTube ein Video von Arte empfohlen. Da haben sie in Japan ein Museum besucht, in dem es ausschließlich um Kacke geht.
Ja, ganz genau. Das Kacke-Museum. Das hat alles. Ja, auch
Oh Mann,
das
ey.
Penis-Festival.
Oh, ja, stimmt. Ich kenne Bilder davon. Was ist das? Tristan, was zur Hölle ist das?
Ich meine, das ist ein Event, das zelebriert, dass man, nennt man das, Fruchtbarkeit und Nachwuchs,
Okay.
also etwas in der Richtung. Also es geht dann halt darum, dass man ja mehr Nachkommen sich wünscht und für das ja für Nachwuchs betet oder ne?
Und warum wird da dann ausschließlich oder ausgerechnet nur der Penis zelebriert?
Ja, weil der Penis das Sinnbild für Nachwuchs.
Okay, gut. Dann haken wir das ganze Thema an der
Ich
Stelle
meine,
so
wie es
ab.
dann dargestellt wird, mittlerweile ist es ja mehr ein Tourismus, ein ja, ich sag ich mal, ein touristisches Event geworden. Und dann machen die ja Lollipops von den Penissen.
Ja, okay, nächstes Thema, nächstes
Ja, ich
Thema.
meine.
So, Tristan, was mich noch interessieren würde, du bist selbstständig, du betreibst einen sehr erfolgreichen YouTube-Channel. Hast du überhaupt noch Zeit für Hobbys? Weil du meintest ja, du magst Anime, Manga und halt auch Videogames. Machst du das überhaupt noch oder nur Arbeit, Arbeit, Arbeit?
Ja, also mittlerweile ist das meiste dann doch Arbeit. Also seit letztem Jahr habe ich kaum noch Zeit, Videospiele zu spielen. Und natürlich Anime schaue ich mir schon noch an, also wenn es neue Anime gibt. Und es ist ja auch Teil meiner Arbeit, was dann auch das Positive ist, dass ich über Anime Bescheid weiß oder Videospiele Bescheid weiß. Also wenn mich etwas wirklich interessiert, schaue ich mir das noch an. Und man hat ja auch auf den Zugfahrten nicht viel Zeit, wo man dann sich das am Handy anschauen kann. Und viele Dinge, die einfach auch, wo ich persönlich auch, was ich als Hobby sehe, zum Beispiel Fotografie oder Videografie, also wenn ich dann von den Models Fotos mache, ist ja auch Teil meines Hobbys, was mir auch Spaß macht. Und viele Dinge kann ich mittlerweile mit der Arbeit verbinden. Und so würde ich nicht sagen, dass ich jetzt einfach mich hinsetze und zocke, sondern dass, wenn ich sowas mache, ist es dann auch Teil der Arbeit, ja.
Du hast also so den Traum zum Beruf gemacht, deine Hobbys zum Beruf gemacht und kannst dich da jetzt völlig mit deinen Kollegen ausleben.
Ja, ganz genau. Mittlerweile läuft es genauso.
Hat sich denn grundlegend an deiner Erwartung zu Japan, beziehungsweise an deiner Haltung zu Japan, hat sich da krass was geändert? Also du hast eigentlich vorhin ja schon gesagt, so die Sachen sind normaler für dich geworden. Aber gab es denn irgend so eine Vision oder irgend so eine Vorstellung von Japan, die du vor deinem Umzug hattest und die sich jetzt völlig gewandelt hat?
Ja, schon. Also viele Dinge, ja. Also ich meine, am Anfang, wenn man dann denkt, ja, Japaner sind so höflich und dann ist man, kommt, also ich weiß, wo ich zum ersten Mal in Japan war und dachte, ach ja, alle sind so höflich und es ist alles so schön und es war einfach alles perfekt. Und jetzt weiß ich halt, dass vieles, ich meine, es auch okay ist. Ich meine, ich bin jetzt auch mehr, ich würde auch sagen, schon mehr Japaner als ich Deutscher bin, von der Haltung her. Aber es ist nicht alles Höflichkeit. Also das sagen mir auch meine japanischen Kollegen, ja, wenn mich ein Ausländer nach dem Weg fragt und dann, ich kann halt kein Englisch, dann muss ich den dann halt dahin bringen, weil einfach ich gefragt wurde, dass es mendokusai ist. Es ist halt, ach, scheiße, wie dann Ausländer mich nach dem Weg fragt. Aber Japaner können halt, sind nicht so, also viele Japaner mögen es nicht, Dinge abzulehnen, wollen dann natürlich auch höflich sein und helfen natürlich. Aber ja, viele Dinge einfach so. Ich meine, das mit der Höflichkeit, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Ich denke auch, ja, nochmal ganz kurz auf das zurückzugehen, wie man als Ausländer behandelt wird. Ich hatte am Anfang gedacht, ja, es ist alles nur positiv. Natürlich weiß ich auch, dass das halt leider ja, das nicht immer so ist. Also auch zum Beispiel mit der Vermietung, dass ich dann als Ausländer dann es schwieriger ist, eine Wohnung zu finden und dass ich viele auch, ja, viele Hürden zu bewältigen habe und natürlich auch mehrere Male so hart arbeiten muss als vielleicht ein Japaner, um etwas Simples zu machen, wie einen Bankaccount zu öffnen oder ja, eine Wohnung zu finden. Und oder dass man zum Beispiel ja von der Polizei angesprochen wird und sich seinen Ausweis zeigen muss, weil er Ausländer ist. Ich meine, ja, auch viele Dinge einfach dann passieren, die nicht so angenehm sind. Aber dann wiederum denke ich, dass die meisten Japaner, die ich getroffen habe, meine Freunde, meine Businesspartner, eigentlich nie wirklich böse Absichten haben, weil, ja, egal was, was scheint. Und ich denke halt auch, Dinge, die sich geändert haben. Ich denke auch, letztens, wo ich in Deutschland war, wurde mir jetzt erst bewusst, dass wie normalisiert sich das schon für mich hat, wie Dinge in Japan laufen und dass ich dann eher in Deutschland geschockt bin, so, wenn ich dann denke, ach, die Leute stellen sich nicht richtig an oder es wird einfach, man muss dann auch immer Gesundheit sagen, wenn jemand niest und so Dinge, ist in Japan halt ganz anders ist.
Wir kümmern uns um die kleinen Dinge noch. Wir Deutschen kriegen das auch noch irgendwann hin, uns richtig anzustellen.
Ja, ich meine, und klar, auch hier die Trinkkultur in Japan ist ja auch sehr wichtig, also dass man hier mit Geschäftspartnern dann zusammen trinken geht und sich offen ausplaudert, wo man halt zum Beispiel sagt, im Ausland denken viele, ja, Japaner sind so in sich zurückgezogen und sehr, ja, so sehr höflich und zeigen nie so ihre eigentlichen Gefühle. Aber wenn man dann, hat ja auch in Japan einen Begriff, das nennt man Honne und Tatemae. Wo ein Honne ist so das, was man in sich trägt, also ein Charakter, und das Tatemae ist, was man außen zeigt. Und dass man erst mit jemandem trinken gehen muss, um die Person richtig die Person eigentlich zu sehen, also das Honne zu sehen. Und das ist dann halt nach paar normalen Geschäftsterminen ist dann meistens so, okay, dann gehen wir nächsten Mal gehen wir zusammen trinken. Und erst nachdem man erfolgreich mit jemandem getrunken
ist. Und dann fällt auch Keigo weg.
Ja, ganz, ja, genau. Ein bisschen fällt dann das Keigo weg, wenn man dann nicht über geschäftliche Sachen spricht. Also dann redet man nicht mehr in Keigo, sondern ganz normal das Maß. Und dann erst nachdem man erfolgreich mit jemandem was getrunken hat, dann entstehen Geschäftsbeziehungen. Also sowas zum Beispiel ist ganz anders als
in. So spannend, ey.
Ja.
Wir holen dich auf jeden Fall nochmal für einen zweiten Teil rein, Tristan.
Ja, definitiv. Das ist einfach schon ein Punkt, der mich so interessieren würde. Ich hätte so viele Fragen zu dem Thema, aber das wird jetzt auf jeden Fall den Rahmen dieser Folge sprengen.
Deswegen vielleicht auch einfach, wir haben am Schluss immer so eine kleine Werbeplattform, also nicht Werbung im wortwörtlichen Sinn, aber wir möchten dir einfach nochmal die Möglichkeit geben, zum Abschluss allen Zuhörern, die jetzt wirklich Interesse an dir haben und die sagen, ey, ich will Around Akiba mal auschecken, ich will mal gucken, was der Tristan so macht, sag uns doch mal, was so das nächste anstehende Projekt ist, worauf man sich deiner Meinung nach freuen sollte.
Ja, also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn sich eure Listener dann auch Around Akiba anschauen. Wir werden hart daran arbeiten. Jetzt haben wir ein neues Office. Wir bauen jetzt eine Studio-Ecke auf, wo wir dann auch wöchentlich eine Art Podcast oder Show machen, die wir dann auch auf YouTube, eventuell auf Twitch streamen. Und ich denke, ja, wenn jemand wirklich an Japan interessiert ist, in Japan von einer anderen Seite zu sehen und vielleicht spezielle Aspekte an Japan zu sehen, die man sonst nicht erleben kann, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Around Akiba auscheckt. Ich denke, Around Akiba ist so das, wo ich am meisten Energie jetzt reinsetzen werde, dass es noch unterhaltsamer wird und alles sprengt, was es bisher gegeben hat auf YouTube von anderen Anitubern oder.
Also nur bei Around Akiba könnt ihr gleichzeitig sehen, wie ein JoJo's Bizarre Adventure Museum aussieht und aber auch wie ein Model-Shooting hinter den Kulissen stattfindet.
Ganz genau.
Diese Kombination gibt es nur bei Tristan.
Ja. Tristans Bizarre Adventure.
Yeah. So, oh ja, jetzt müssen wir den Channel umnennen.
Vielleicht wird das der Name deiner Vlog- oder Podcast-Reihe.
Das ist eine gute Idee, ich merke mir das.
Wir übertragen dir hiermit die Rechte.
Wir haben mit Araki gesprochen.
So kommen Ideen zustande. Ja.
Nee, wunderschön. Auf jeden Fall, ey, wir haben auch so viele Fragen vorbereitet, die jetzt einfach den Rahmen gesprengt hätten, die wir jetzt nicht mehr dran nehmen konnten. Ich bin mal sehr gespannt, was unsere Zuhörer sagen werden, was wir da für Feedback bekommen, weil das Thema einfach nach Japan zu ziehen, sich dort selbstständig zu machen, den Arbeitsalltag dort zu erleben, da gibt es noch so viele Punkte, an die wir anknüpfen können. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr für deine Zeit heute, Tristan. Und vielleicht auch nochmal als kleine Erklärung für die Zuhörer. Tristan hat sich hier jetzt gerade wirklich live mit über 12.000 Kilometern aus Japan zugeschaltet. Bei uns ist gerade 11 Uhr morgens, bei Tristan ist schon später Abend. Wenn es hier und da mal kleine Aussetzer oder Rauscher gab, bitte nehmt es uns nicht übel. Wir wollen euch natürlich wie immer die bestmögliche Qualität bieten, aber das hier ist auf jeden Fall eine ganz, ganz besondere Ausgabe für uns gewesen. Und deswegen, Tristan, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, Tristan, echt vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank an euch. Also, ja, vielen Dank, dass ihr mich hattet. Also, hat mich sehr gefreut, mal wieder in Deutsch sprechen zu können, eurem Podcast. Und beim nächsten Mal dann, wenn es ein nächstes Mal gibt, dann baue ich mir hier ein besseres Audio-Equipment auf.
Nein, wir haben dich wunderbar verstanden und ich glaube, die Zuhörer werden auch viel, viel mehr darauf konzentriert sein, sich deine ganzen interessanten Geschichten anzuhören, als auf irgendwelche kleinen Störfrequenzen zu achten. Von daher alles in bester Ordnung. Und wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg mit deiner Firma und mit deinem YouTube-Kanal.
Dankeschön.
Und sind schon, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, Justin, sehr gespannt auf die Updates beim nächsten Mal.
Ja, mega, 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 mega gespannt.
Justin! Es ist Haiku-Time.
Ja, ich weiß. Ich dachte, du vergisst es schon. Ah, nein. Okay. Also, Haiku-Time. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Ich hoffe, ihr öffnet eure Herzen für dieses Meisterwerk. So, Entrepreneurship. Nicht gelebter Traum von vielen. Terrain der Helden.
Oh, Tristan, der alte Held.
Ja.
Ja, das passt doch ganz schön. Fantastisch. Das können wir ja auch mal in die nächste Folge mit Tristan damit reinnehmen, mal so den Background der Haikus überhaupt zu erklären und warum wir uns hier jedes Mal die Blöße geben, wieder ans Ende der Folge ein Haiku zu hängen. Ah, schön.
Aber es macht schon ein bisschen Spaß, sich so ein bisschen kreativ auszutoben. Man hat so seinen Rahmen, in dem man sich bewegen darf und das muss dann so ein bisschen zur Folge passen auch. Ist schon witzig, aber man macht sich halt vulnerable, weil man etwas präsentiert. Ah.
Wir geben uns die Blöße. Nee, aber an alle, die zugehört haben, vielen, vielen Dank, dass ihr auch bei der 5. Folge wieder mit dabei wart. Danke an dich, Justin, für wie immer eine wundervolle Moderationspartnerschaft. Und Tristan, die haben wir ja schon gedankt, aber auch hier nochmal Dankeschön, dass du dabei warst. Die nächste Folge kommt dann wieder, wie immer, in 2 Wochen. Wir werden euch über Social Media natürlich auf dem Laufenden halten und ich sage bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, tschüss.
Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.